Ich möchte an dieser Stelle der Jugend danken. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Jugend hier singt. Das ist nicht mehr überall so. Daran können wir sehen, dass das Wort weiterläuft. Und das ist gut so. Es ist schon ein erhebendes und besonderes Gefühl, 20 Zentimeter höher zu stehen. Das kann nur der wissen, der mal hier stand. Gut. Kinder sind eine Gabe Gottes. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Das lesen wir nicht nur in Psalm 127, Vers 3. Das wissen all die Eltern, die Kinder haben. Kinder werden in das Umfeld der Sünde hineingeboren. Das haben wir auch gehört von Friedemann Volk. Kinder machen nicht nur Freude, Kinder zwingen uns auch Verantwortung auf. In Erziehung des Lebens, aber auch zum geistlichen Wachstum, hin zum Sinn des Lebens. Kinder bringen aber auch neues Leben ins Haus, aber sie sind auch Ursache mancher Sorgen. Und Kinder sind auch oft ein Spiegel unserer selbst. Wer hat das nicht schon festgestellt? Wenn die Kinder anwachsen, sind plötzlich Dinge sichtbar, die man selbst durchlebt hat, die man vielleicht unterdrückt hat, vielleicht nicht so zeigen wollte. Plötzlich sieht man sie an seinen Sprösslingen. Kinderschicksale bewegen unser Herz stark. Da denken wir nicht nur an die Mission, sondern mir steht noch vor Augen die Nachrichtensendung vor ein paar Tagen, als Kinder in der Ukraine auf LKWs verladen worden sind, von ihren Familien zerrissen, in das Hinterland gefahren wurden. Krieg und Krisen. Wir freuen uns, wenn unsere Kinder gesund sind, wenn sie bildungsfähig sind, wenn sie die Eltern achten und auf sie hören, kurz, wenn sie gehorsam sind. Wie belastend ist es für die Eltern, wenn Kinder auf die Eltern nicht reagieren? Wenn ein Vater seinen kleinen Jungen mit ihm redet, mit ihm spielt und merkt, dass er nicht reagiert. Auch das habe ich schon gesehen. Zum Glück gibt es ja viele medizinische Erkenntnisse inzwischen. Und man konnte diesen kleinen Tom, der mir vor Augen steht, man konnte ihm durch operativen Eingriff und Hörgeräte doch noch so bildungsfähig machen, dass er sogar in seiner Klasse zu den Ersten mitzählt. Ich möchte aber nicht schlechthin über Kinder reden, sondern über uns als Kinder Gottes. Wie nehmen wir denn wahr, was unser himmlischer Vater mit uns vorhat? Wir sagen, wir beten, um den Willen Gottes zu erfahren. Tun wir das eigentlich immer? Oder haben wir auch schnelle Lösungen zur Hand? Welche Möglichkeiten bieten sich denn nun, um Gottes Willen zu erfahren? Nun, wir haben Gottes Wort. Wir haben die Verkündigung sonntags, wir haben das Selbststudium der Bibel, wir haben das Liedgut, Wir beten. Die Gesprächskreise, die Bibelstunden, die Jugendstunden, Rüstzeiten und Freizeiten, Einzelgespräche mit Geschwistern, Visionen und Träume. Alle diese Möglichkeiten, Gottes Willen zu erfahren, setzen aber voraus, dass wir mit dem Heiligen Geist rechnen und ihn zulassen. Ja, der Heilige Geist, von dem reden wir viel. Wir beten auch. Aber der Heilige Geist ist der Mittler zwischen Gott und Jesus und uns Menschen. Also wer den Heiligen Geist einschränkt oder gar eindämmt, muss sich nicht wundern, wenn er Gottes Willen nur stückweise oder gar nicht wahrnimmt. Übrigens, gib dem Heiligen Geist nicht nur einen Raum in deinem Leben, sondern lass den Heiligen Geist generell und überall Zugang haben. Dabei heißt Raum geben, ihm ein Volumen einräumen, ihn begrenzen. Gottes Wort ist untrennbar mit dem Heiligen Geist verbunden. Wir haben das bei Stefan Wark schon gehört. Er hat das auch so verdeutlicht. Ohne ihn können wir das Wort gar nicht verstehen. Durch den Heiligen Geist bekommt das Wort erst Leben und bringt sichtbare Früchte hervor. Mir steht da immer wieder das Lied vor Augen, 572, dass dein Wort, das ist natürlich Voraussetzung, in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt, aber dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Und die kann man sehen. Die sollte man sehen. Zurück zu den Möglichkeiten, Gottes Willen über unser Leben zu erkennen. Ich möchte heute mal das Augenmerk auf Visionen und Träume lenken. Ja, Gottes Willen kann man auch durch Visionen, geistliche Bilder und Träume erfahren. Die Bibel bietet uns im Alten wie im Neuen Testament genügend Beispiele diesbezüglich, um uns klarzumachen, dass es auch in heutigen Tagen noch eine erfahrbare Möglichkeit ist, den Willen Gottes für uns zu erfahren. Wir kommen gerade erst von Weihnachten. Und da fällt mir ein, Matthäus 2, Vers 12. Die drei Weisen, die Krippe gesucht und gefunden hatten, huldigten Jesus, beschenkten ihn und erhielten im Traum den Befehl Gottes, nicht wieder über Herodes heimzureisen, sondern einen anderen Weg zu gehen. Und zuvor, in Matthäus 1, Vers 20, hier geht es um die Menschwerdung von Jesus. Ohne menschliches Zutun, ohne Chance, dass Sünde sich ausbreiten könnte, sollte Maria unbefleckt und rein Jesus, den Retter, zur Welt bringen. Josef, der Verlobte von Maria, war enttäuscht, dass sie ohne ihn schwanger war. Er wollte sich nun von Maria gefühlvoll und heimlich zurückziehen. Da erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Wenn wir das Gehörte richtig auf uns persönlich übertragen würden, dann merken wir, dass das menschlich eine ganz schöne Zumutung ist. Und trotzdem ist es wahr. Auch die Welt sagt in ihren Werbungen, haben wir alle schon gelesen, lebe deine Träume. Bei IKEA zum Beispiel. Die Welt meint aber das Jetzt mit dem Geld. Sie hat unterschiedliche, also es sind andere Ziele. Und mit den Heute ist das alles. Wenn aber Christen ihre geistlichen Träume leben, ist das Ziel nicht das Jetzt, sondern immer der Himmel und die göttliche Gerechtigkeit. Dann merken wir aber auch, dass diese Art von Traum oder Vision ein Ausblick in die göttliche Zukunft ist. Und wir vergessen ihn auch nicht so schnell, wie wir sonst manchen Traum sofort wieder am Morgen vergessen. Warum? Weil er uns etwas zu sagen hat. Vor einiger Zeit hatte ich persönlich einen Traum, bin aufgeweckt und ich war so angesprochen davon, dass ich ihn aufgeschrieben habe. Er fasziniert mich heute noch. Er macht mich glücklich und nachdenklich zugleich. Ich will ihn euch erzählen. Ich träumte, dass jedes neugeborene Kind von Gott kommt und einen ungeöffneten Brief ins Herz geschrieben bekam. Und diesen Brief bekam jedes Neugeborene. Egal, ob es gewollt war oder nicht, ob die Eltern es liebevoll aufziehen oder verstoßen, ob die Eltern gläubig sind oder nicht, egal, ob sie reich oder arm sind. Dieser Brief wird im Laufe des Großwerdens im Umgang mit Eltern, Großeltern oder anderen Menschen durch das Kennenlernen des Evangeliums in Form von Versammlungsbesuchen, Predigten oder Kontakt zu Christen sehr bedeutungsvoll. Er bringt sich als ungeöffnete Botschaft des Schöpfers in Erinnerung. Irgendwann wird das Kind gedrängt, den Brief zu öffnen. Und was steht darin? Es liest, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich gewollt und setze dich als Zeichen meiner Liebe in diese Welt. Du bist von mir berufen, meine Liebe für dich in Anspruch zu nehmen und an andere weiterzugeben. Gehe den Weg, den ich für dich bereitet habe, bis wir uns wiedersehen in der Herrlichkeit. Das war der Traum. Eigenartig. Es gibt viele Träume. Gute, hinreißende, grausame und ganz schlechte, sogenannte Albträume, wo man spontan aufwacht. Aber an die meisten davon, wie schon gesagt, kann man sich schon kurze Zeit später nicht mehr erinnern. Sie sind einfach weg. Nicht so, wenn der Herr zu einem spricht. Das veranlasste mich, mehr darüber nachzudenken anhand der Bibel. Ich möchte noch einige Beispiele aus dem Alten Testament betrachten. David zum Beispiel, der Träumer, der Hirte, hat viele Lieder und Psalmen gedichtet und gesungen, die wir heute noch lesen, als von Gott eingegeben oder die Träume von Josef, ebenfalls als Träumer bezeichnet, den die Brüder verurteilt und sogar verkauft haben. Er hat Träume gedeutet durch den Geist Gottes, die über Leben und Tod entschieden haben. Wir alle kennen die Geschichte von dem Mundschenk und dem Bäcker. 1. Mose 40. Oder lesen von dem Traum des Pharaos über die 7 Fetten und die 7 Hungerjahre. 1. Mose 41. Gott gab Josef die Gabe der Deutung. Wir alle glauben an den Heiligen Geist Gottes. Das setze ich jetzt einfach mal so voraus. Glauben wir aber auch, dass der Heilige Geist viel, viel mehr ist und kann, als was man in der Heiligen Schrift aufschreiben kann? Ich glaube, dass der Heilige Geist mit all seinen Wirkungen und Aktivitäten sich niemals durch das menschliche Erkennen oder durch das aufgeschriebene Wort in seinem Umfang und seiner Fülle gefangen nehmen lässt. Wir werden in der Ewigkeit erfahren, wo, wie und durch wen er auf dieser Erde den Willen des Vaters manifestiert hat. Ich möchte einmal Apostelgeschichte 2 lesen. Apostelgeschichte 2, 1 bis 18. Apostelgeschichte 2, 1 bis 18. Ich lese aus der Guten Nachricht. Am jüdischen Pfingstfest waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich hörte man ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen, in verschiedenen Sprachen zu reden, jeder, wie es ihm der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren bestürzt, denn jeder hörte die versammelten Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass wir in unserer Muttersprache sie reden hören? Unter uns sind Parther, Meder und Elamiter, Leute aus Mesopotamien und Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, dem libyschen Cyrene und aus Rom, aus Kreta und Arabien, Menschen jüdischer Herkunft und solche, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben. Und trotzdem hört jeder sie in seiner eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und verwirrt fragten sie einander, was das bedeute. Vers 13, andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken. Da standen Petrus und die 11 anderen Apostel auf und Petrus rief laut, ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems, hört mir zu und lasst euch erklären, was hier vorgeht. Diese Leute sind nicht betrunken. Es ist ja erst 9 Uhr früh. Hier geschieht vielmehr, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, werde ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Alte wie Junge haben Träume und Visionen. Allen, die mir dienen, Männer und Frauen, gebe ich meinen Geist, und sie werden als Propheten reden. Soweit. Letzte Zeit. Oder vielleicht jetzt. Wir hörten gerade, allen, die mir dienen, Männer und Frauen, gebe ich meinen Geist. Und sie werden als Propheten reden. Und wir hörten aus dem Vers 11, trotz aller Unterschiede hörte jeder in seiner eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Die Leute waren in Jerusalem versammelt und sie hatten sich sprachlich nicht vorbereitet, wie das oft bei Veranstaltungen und Kundgebungen dieser Zeit so vor sich geht. Nein, die Leute dort waren nicht unbedingt Leute von Rang und mit Namen. Nein, es steht, es waren fromme Juden. Heute würden wir sagen, ernsthafte Christen, Gläubige. Da waren bestimmt viele einfache Leute anwesend, vielleicht Fischer, Handwerker und Bauern, aber eben ernsthafte Gläubige. Die Bibel weiß wohl einen Unterschied zwischen den Menschen zu machen, wie zum Beispiel den Führern des Volkes, den Pharisäern, Sadduzäern und Irrlehrern und so weiter. Den Führern des Volkes und von den Gottesfürchtigen. Umso mehr ist das Sprachwunder zu verstehen oder eben für uns unfassbar. Nein, sie hatten die Sprachen nicht gelernt. Der Geist Gottes ist über sie gekommen. Nun, ist der Geist Gottes von damals derselbe wie heute? Oder ist der Gott derselbe von damals wie heute? Ja, deshalb beten wir ihn an, weil die Wirkungen des Geistes Gottes so unfassbar sind, deshalb wurden die Erfahrungen mit den Menschen in der Bibel festgehalten. Noch ein abschließendes Beispiel aus Matthäus 27. Während Jesus vor Pilatus geführt und das Urteil über ihn gefällt werden sollte, lesen wir in Vers 19, also Matthäus 27, Vers 19, ich zitiere aus der Guten Nachricht. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem unschuldigen Mann. Seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Zurückkommend auf meinen Traum, möchte ich uns alle fragen: Sind wir, die den Brief von Gott an unser Herz geöffnet haben, nun selbst eine Botschaft oder Brief an unsere Umwelt geworden? Bezeugen wir den Frieden und die Gerechtigkeit Gottes? Wenn ja, warum sind wir dann so oft mit unseren Brüdern und Schwestern im Glauben in Uneinigkeit? Warum ertragen wir oftmals unsere Geschwister so schwer? Oder ziehen wir uns um des äußeren Friedens willen vielleicht sogar beleidigt zurück? Anstatt andere auf den Weg zum Ziel mitzureißen? Hören wir doch mal in unser tiefstes Innere. Stefan Warg hat gesagt vor 14 Tagen, Kenntnis kann man vermitteln. Kenntnis über die Schrift, meine ich jetzt. Erkenntnis muss persönlich erfahren werden. Das hat mir sehr gefallen. Man kann keine Erkenntnis predigen. Kenntnis kann man predigen, aber Erkenntnis muss persönlich erfolgen. Ich wünsche uns diese persönliche Erkenntnis. Also was hindert uns als Erlöste des Herrn, unsere Geschwister in ihrer Andersart zu lieben? Sind wir denn der einzige Ausdruck von Wahrheit und Gerechtigkeit? Diese Haltung und Einstellung fanden wir schon bei Petrus, der anfing, Plätze im Reich Gottes zu verteilen. Warum, fragte Jesus, dreimal, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Es ist wohl nicht zu leugnen, dass wir uns bemühen, Gott gefällig zu leben. Aber das tat Petrus auch. Mir ist noch die Predigt von unserem Bruder Siegfried Heim im Ohr. Traurig sagte Petrus zum Herrn, du kennst mich und weißt, dass ich dich liebe. Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir aus der Gefangenschaft unserer Glaubenserkenntnis befreit werden. Ich betone, aus unserer persönlichen, unkorrigierbaren Glaubenserkenntnis. Denn Jesus Christus will unsere Horizonte für seine Liebe öffnen. Ihm gegenüber sind wir alle Lernende und wir werden es wohl auch bis zu seinem Erscheinen bleiben. Wir sind zwar erlöst, aber bei weitem noch nicht fertig. Stellungen, Funktionen und Titel imponieren Gott nicht. Bei ihm gilt immer noch Dienst und Gehorsam zu seinem Wort und Willen. Ein kluger Mensch sagte es einmal so: Gott beruft zu seinem Dienst nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Also nochmal, Gott beruft zu seinem Dienst nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die von ihm Berufenen. Gott selbst hat wie in dem Traum mit der Herzensbotschaft diese Berufung in dir und mir festgemacht. Ich habe versucht, in einigen wenigen Gedanken zu verdeutlichen, wie wir den Willen Gottes erfahren können. Und ich habe auch versucht, den Heiligen Geist als die vorwiegendste Kraft der Übermittlung der Gedanken Gottes an uns Menschen hervorzuheben. Wie gut oder wie schlecht mir das gelungen ist, ist auch Sache des Heiligen Geistes an unserem Herzen. Durch ihn kommt die Frage und die Antwort an Gottes Ohr. Wir merken also, wie wichtig die Person Heiliger Geist in der Trinität Gottes eine Rolle für uns spielt. Wie sollen wir denn den Willen Gottes beantworten? Wie mit Gott reden? Alle Menschen, die wie in meinem Traum verdeutlicht, ihren Brief des Herzens geöffnet haben und die Botschaft des Lebens erkannt haben, dürfen sich zu den Berufenen zählen. Mit Gott über den Dolmetscher Heiligen Geist sich zu unterhalten. Wenn wir dazu Gottes Wort aus Römer 8, Vers 26 bis 30 lesen, möchte ich auch tun. Römer 8, 26 bis 30. Der Geist Gottes kommt uns dabei zu Hilfe. Wir sind schwach und wissen nicht einmal, wie wir angemessen zu Gott beten sollen. Darum tritt der Geist bei Gott für uns ein mit einem Flehen, das sich nicht mit Menschenworten ausdrücken lässt. Aber Gott weiß auch, was der Geist ihm sagen will. Denn der Geist tritt so für das Volk Gottes ein, wie es Gott gefällt. Wir wissen, wenn jemand Gott liebt, muss alles dazu beitragen, dass er das Ziel erreicht, zu dem Gott ihn nach seinem Plan berufen hat. Gott hat alle, die er ausgewählt hat, dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Denn als der Auferstandene soll er der Erste unter vielen Brüdern sein. Alle aber, die Gott im Voraus dazu bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und wenn er jemand berufen hat, dann sorgt er auch dafür, dass er vor ihm bestehen kann. Und wer vor ihm bestehen kann, dem gibt er Anteil an seiner ewigen eigenen Herrlichkeit. Lasst uns deshalb gemeinsam mit den geliebten und den weniger ansprechenden Geschwistern im Schulterschluss diesen unseren Lebensauftrag an den verirrten Menschen dieser Zeit ausführen, nämlich Gottes Willen erfragen und Beziehung zu ihm aufbauen. Dabei wollen wir alle Formen und alle Möglichkeiten ausschöpfen und lernen, den Willen Gottes und seine Wegführung bis zum Ziel der Herrlichkeit zu erkennen und seine Gedanken in dieser Welt umzusetzen. Ich möchte das nochmal betonen, was Theo Lehmann in dem Lied zum Ausdruck brachte, dass dein Wort in unserem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in unserem Leben gute Früchte sichtbar werden lässt. Amen.